wo wir von der Erika den Auftrag bekommen haben, oder ja, sie hat uns das Angebot angenommen, dass wir für sie einspringen tun, haben wir gefunden, wir wollen noch den Schluss noch gleich ein bisschen eher auf Ostern als Karfreitag, also die 7 Worte am Kreuz, haben wir sie so in dem Sinne ein bisschen abgeschlossen gehabt. Aber wir wollen noch ein paar Gedanken uns machen über die Ostern und ich rede auf Dialekt, weil Schriftdeutsch wird für euch eine Qual sein, wenn ich Schriftdeutsch rede. Und de Solange tue ich nachher, je te raconterai après en français tout ce que j'ai dit. Ah non, merci, je vais aller traduire, très bien. Es gibt einen Namen, den ich über alle Namen von Jesus liebe tue. Den lesen wir im Zusammenhang mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung, und zwar in der Apostelgeschichte, was ganz interessant ist, und zwar in der ersten Predigt, wo der Petrus halten. Das muss für ihn aber ganz schwierig sein, seine erste Predigt. Ich kann mir vorstellen, nach dem, was passiert ist am Karfreitag, und jetzt tut er eine Predigt halten. Aber er tut dann nicht etwa Rücksicht nehmen auf seine Zuhörer, sondern er tut dann richtig an Karren fahren. Und ich denke, ich möchte die Verse lesen. Und dort hinein kommt aber der Name von Jesus, den ich so lieb habe. Der Petrus sagt, Apostelgeschichte 3, Verse, vom Vers 11 weg. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Er hat gerade jemanden geheilt gehabt. Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Sohn Jesus verliehen hat. Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert. Auch habt ihr auch noch auf seiner Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, der Prinz des Lebens. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Der Prinz vom Leben, der Prinz, der uns Frieden bringt, der Fürst des Lebens als Gegensatz zum Fürst dieser Welt. Und wir wissen, wer der Fürst dieser Welt ist. Das ist ja Satan. Aber der Petrus sagt und braucht das so schön, ihr habt den Prinz des Lebens, der Fürst des Lebens getötet, aber Gott hat ihn auferweckt. Wir hören ja, die Osterbotschaft, die ist ja über 2000 Jahre alt. Aber sie hat nichts von ihrer Kraft verloren. Oder von ihrer Freude, von der Freude. Aber manchmal geht uns ein bisschen die Freude ein bisschen ab, aber schon wieder Ostern, bis wir alle Osterpäckchen aufgetan haben und alle gefärbten Eier gegessen haben und alle Schokihasen vernichtet haben. Und dann was? Markus hat mich gefragt gestern am Morgen, was ist der Titel von deiner Predigt? Und dann habe ich gesagt, Ude. Ja, das ist der Titel. Ude, was? Nach Ostern, Ostermäntig, Ude. Was ist denn mit allem gewesen? Ist es das alles gewesen? Ich denke, manchmal macht sich ein bisschen Gleichgültigkeit breit. Wir kennen ja alles. Es ist ja das x-te Mal, wo wir das feiern tun. Ja, aber das Zitat gelesen vom Ulrich Ecker, der sagt, Erneuerung und Erweckung fängt in der persönlichen Gottesbeziehung an. Wenn wir eine Erneuerung von unserem Herzen oder Erweckung in uns erleben wollen, es fängt in der persönlichen Gottesbeziehung an. Sie beginnt mit veränderten Herzen, sie strahlt aus dem Alltag und kann verändern, was Appelle, gute Vorsätze und neue Methoden und Programme allein nicht bewegen. Die Gottesbeziehung, die kann alles verändern. Und darum wollte ich die Frage stellen, und das ist die Frage, die uns jetzt begleitet in den nächsten 10 Minuten, was hat die Auferstehung von Jesus Christus für Auswirkungen in deinem Leben, in deinem Alltag, in meinem Alltag? Hat es überhaupt eine Auswirkung, dass Jesus auferstanden ist? In der Bibellesung, wo der Massio gelesen hat, ganz am Anfang, ich habe es nicht gewusst, und er hat vermutlich auch nicht gewusst, was ich lesen will, habe ich genau den Text, den kurzen Text, den ich möchte noch mit euch nochmal lesen. Matthäus 28, Vers 1 bis 4. Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Der Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Wenn wir Bilder betrachtet, und Masio hat uns Bild gezeigt, so ein bisschen von grossen Malern, die einfach die Kreuzigung dargestellt haben, haben sie verschiedene Gegenstände da ein bisschen zusammengebracht, die vielleicht nicht gerade dort waren bei der Kreuzigung. Und wenn ich euch würde fragen, was würdet ihr zeichnen? Welchen Gegenstand würdet ihr brauchen, wenn ihr die Kreuzigung müsstet zeichnen? Dich selber. Gut. Welchen Gegenstand noch? Bei der Kreuzigung? Genau, aber würdest du das zeichnen? Also, das ist auf dem Bild. Wir müssen nicht aufs Bild schauen, das ist nur ein Beispiel. Wenn dir würdet's malen, wenn ein Kind die Kreuzigung malen, was malen sie? Das Kreuz, ja. Ja, Nagel und Hammer. Dornenkron, genau. Ja. So, dass ich sich ein bisschen, vielleicht Würfel, von den Soldaten gewürfelt haben für das Kleid. Vielleicht noch eine Waschschüssel, die Pilatus gebraucht hat. Okay, jetzt für du Verstehung wird es noch etwas schwieriger. Welchen Gegenstand würdet ihr zeichnen, wenn ihr du Verstehung müsstet malen?
Stein.
Ja, gut. Verschlossene Tür vielleicht, würden wir das, nach der Geschichte, die wir gehört haben. Die erste Geschichte, die wir von Massio gehört haben, das Brot, die Jünger vom Emmaus. Ich muss euch verraten, ich glaube nicht, dass es zwei Männer waren. Ganz ehrlich gesagt, das ist der Kleopas und seine Frau, die heimlaufen. Und darum sagen sie an Jesus, komm mit uns, wir sind jetzt heimgekommen, willst du mit uns Nacht essen? Und sie essen zusammen. Aber das ist ein Detail im ganzen Kuchen. Markus hat gesagt, tu dich konzentrieren. Gut. Also. Das sind Bilder, die wir malen würden. Und der Stein, Anni, genau der Stein, der hat es mir angetan bei der Vorbereitung. Und ich denke, wir werden das noch kurz miteinander anschauen. Ich denke, der Stein, das ist eigentlich erstens ein lächerlicher Versuch. Es ist lächerlich. Wer hat mit der Auferstehung von Jesus gerechnet? Wer? Karfreitag? Okay, Samstag, Sonntag? Niemand. Die Jünger nicht, die Frauen nicht. Sie gehen ja für am Grab Jesus salben. Der Lieblingsjünger von Jesus auch nicht. Wir lesen das erst, wenn er sieht, dass das Grab leer ist und die Tür sieht. Dann heisst, nun glaubte er. Aber erstaunlicherweise hat es doch Leute gehabt, die geglaubt haben an dieser Auferstehung. Nämlich die Pharisäer, die hohen Priester, und Soldaten. Sie sagen, Achtung, Pilatus, könntest du nicht Wächter stellen, weil es ist unser Sinn gekommen, dass er gesagt hat, er würde am dritten Tag auferstehen. Also Achtung, wir wollen unbedingt den bewachen. Eigentlich, seit dem ersten Auftreten von Jesus, haben sie sich nur mit einer Frage beschäftigt, die Pharisäer und die hohen Priester. Wie können wir den loswerden? Sein radikaler Ruf zum Umkehr, seine Einmischung gerade in dem religiösen Leben der Pharisäer, das hat sie so getroffen. Und von Anfang an haben sie einen Gedanken gehabt, er muss sterben. Und sie haben gedacht, wenn er tot ist, dann haben wir Ruhe. Es gibt ja keine grössere Gewissheit als der Tod. Aber seltsam, kaum ist er tot und im Grab, gehen sie zum Pilatus. Und ich denke, die Antwort von Pilatus finde ich ganz, ganz lustig. Ja, geht ihn wirklich gut sichern. Nehmt die Wache mit euch. Okay, es ist ein ganz dummer Versuch, ein lächerlicher Versuch aus zwei Gründen. Also schon menschlich gesprochen, mit unserem Vernunft, menschliche Vernunft, es ist völlig unnötig, das Grab zu versiegeln. Tod ist tot, oder? Wieso würde man da einen Stein versiegeln und wachen davor durch? Tote können nicht mehr gefährlich werden. Und aus dem Sicht vom Glauben ist das nochmal ein unmöglicher Versuch, weil wie kann man Gott einsperren? Wie kann man Gott aufhalten mit einem Stein? Also aus der Sicht vom Glauben ist das ein lächerlicher Versuch. Der Pilatus als Heide hat etwas von dieser Dummheit gemerkt. Und seine Antwort war ja voller Ironie gewesen. Geht, ihr bekommt die Wache. Sichert so gut, wie ihr könnt. Meine Frage ist, wer heutzutage rechnet noch mit der Auferstehung von Jesus? Wenn ihr mit euren Nachbarn redet, vielleicht heute am Nachmittag oder morgen, und ihr sagt, was ihr gemacht habt an der Ostern und fragt, was habt ihr gemacht? Wer rechnet noch heutzutage mit der Auferstehung von Jesus? Die Dummheit am Grab ist immer noch aktuell, und zwar in beiden Varianten. Erstens, man ist überzeugt, dass Sache mit Jesus und mit der Auferstehung eine reine, fromme Illusion ist, dass man ohne Jesus absolut gut zurankommt, aber für alle Fälle tun die Leute Wächter aufstellen in ihrem Leben. Man lässt sich kirchlich trauen, weil, ja, wenn es doch einen Gott gibt, die wollen wir das doch richtig machen. Man lässt sich taufen. Man tut sogar Konfirmation durchfeiern. Man glaubt zwar nicht wirklich dran, aber es macht nichts. Wir zahlen Kirchensteuern, für was auch immer. Und beim Grab tut man sich auch christlich bestatten, weil im Falle eines Falles, dass es doch so wäre, dass Jesus gelebt und auferstanden ist und dass es ein Ewigkeitsleben gibt, wäre es gut, wenn wir christlich bestatten wären. Das sind für die nicht so wirklich glauben. Aber wir, wo wir so fromm sind, und ich meine, dass sie in einem guten Sinn fromm als Kompliment, wir, wo wir so fromm wollen sein, mit Jesus wollen leben, wo wir mit Gott rechnen, auch wir tun manchmal auch ihm Grenzen setzen. Auch ein bisschen so einen Stein vorne setzen. Wir rechnen ja mit seiner Hilfe, aber wir schreiben ihm vor, wie und wann, dass er soll uns helfen soll. Wir rechnen mit seiner Rede, mit seinem Reden. Wir lesen Gottes Wort. Aber wir legen fest, was wir uns von ihm sagen lassen. Und wo, dass wir selber eine Antwort geben. Wir legen die Bibel so aus, dass es passt für die heutige Zeit. Es ist unglaublich. Wir setzen Gott Grenzen. Ich lasse mich von Gott im Dienst nehmen. Ja, aber ich tue ihm sagen nur das, was mir gefällt. Nicht etwa Sachen machen, die mir nicht zu mir passen tun. Es muss für mich stimmen. Also, das Erste haben wir gesehen, das ist wirklich ein lächerlicher Versuch, wenn man will, Gott Grenzen setzen. Das Zweite, es ist eigentlich ein gelungener Streich gewesen, der passiert ist. Das Wort Streich braucht man nicht mehr so viel heutzutage. Es ist eigentlich etwas Lustiges, was man hat gemacht hat. Es ist etwas zum Lachen. Und am Ende stehen die vermeintlichen Klugen und Starken als die Dummen und Betrogenen da. Darum macht man so einen Streich. Der Pfarrer Schädelin hat zu der Ostern gesagt oder geschrieben, es ist der grösste Streich, wo Gott hat uns gespielt. Ich lese euch das Zitat. Ostern ist in der Tat ein Streich, wie größer und folgenschwerer nie einer gespielt wurde. Wie standen sie dumm da, seine Ankläger und Richter, die sich freuten, dass er endlich im Grabe lag und sicher waren, dass unter dieser Sache nun endlich ein Schlussstrich gemacht sei. Und dann ging das 3 Tage später schon wieder los. Und dann immer mehr und mehr. Und schließlich widerhallte das ganze römische Reich vom Namen Jesu. Und heute widerhallt die ganze weite Welt von seinem Namen. Und das alles eben, weil er lebt, weil er auferstanden ist, weil es nichts gewesen ist und nie etwas sein wird mit seiner Beseitigung. Gegen einen Auferstandenen ist nun einmal nichts zu machen. Wahrlich, Ostern ist ein Streich. Freilich kein Todesstreich, sondern ein Streich zum Leben. Halleluja. Man könnte sagen, die aufgebauten Hindernisse, sei der grosse Stein und die Soldaten als Sicherheitsmassnahmen, das hat Gott gebraucht, um zu demonstrieren, dass er noch grösser ist, als was sie meinen. Das tut mir so schön. Wir lesen in dem Text, den wir vorhin gelesen haben, in Matthäus 28, der Engel des Herrn. Da möchte ich eine kleine Bemerkung machen. Der Engel des Herrn und die Beschreibung, die folgt, ist eigentlich der Name von Jesus im Alten Testament. Wir lesen im Alten Testament, es wird viel zu weit gehen, es ist so spannend, ich sage es euch, aber ich muss mich konzentrieren. Aber der Name, der Engel Gottes im Alten Testament, ist die Christophanie, sagt man dem, die Erscheinung von Jesus, er war ja von Anfang an bei Gott. Und im Alten Testament kommt Jesus ein paar Mal vor und immer heißt der Engel des Herrn. Und jetzt stellt euch vor, der Engel des Herrn, Jesus, nimmt Platz auf dem riesigen Brocken. Den Stein hat er weggerollt. Als Kind habe ich immer gemeint, die anderen Engel sind gekommen und haben den Stein mühsam weggenommen, damit Jesus rauskommen kann, habe ich gemeint. Aber nein, es ist umgekehrt. Jesus sitzt triumphal auf dem Stein. Und der Maler, der Masio das Bild gezeigt hat, ist genau das. Jesus ist auf dem Stein. Als Siegesgeste. Der Psalm 2 redet etwas von dem. Der im Himmel wohnt, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Was muss Gott gelacht haben? Ab dem, das ist so lustig gewesen, oder? Der Humor von Gott, der Stein weggerollt und Jesus sitzt oben drauf. Aber ein Ausleger hat geschrieben dazu, durch diese Verse dröhnt etwas vom Lachen Gottes. Er hat triumphiert. Ich frage mich, ob dort, wo wir Gott Grenzen setzen, ob Gott auch manchmal lacht über uns. Nicht schadenfreudig. Aber wie man ein Vater über sein Kind manchmal lachen tut, wo Sachen macht, wo man denkt, was denkst du eigentlich? Da, wo wir Gott Grenzen haben gesetzt, da, wo wir in Sünde leben und denken, es sieht ja niemand, was ich jetzt gerade mache. Da, wo wir Masken tragen, also äusserlich so tun, wie wenn, und dahinter unser wahres Ich versteckt ist, da lacht vielleicht Gott. Die Bereiche in meinem Leben, wo er auf keinen Fall Zugang darf haben. Nur bis dorthin, Sonntag am Morgen, okay, aber nicht weiter. Da lacht er. Er weiß es. Er sieht dahinter. Er wird alles ans Licht bringen. Den Stein wird er wegnehmen. Aber er macht das nicht aus Schadenfreude, sondern damit wir ein befreites Leben können führen. Und das ist das Letzte, was ich heute mit euch anschauen möchte. Wir können durch Ostern, durch den Sieg, den Jesus vollbracht hat, wir können ein befreites Leben haben. Wir können leben. Was ändert Ostern an deinem Leben? An meinem Leben? Erstens hat es etwas zu tun mit meinen Sünden. Ich denke, der Vers vom 1. Johannesbrief, den werde ich euch lesen, es ist ein Vers, den wir alle auswendig lernen sollten. Ich glaube, es gibt 100 Verse, glaube ich, wo alle Christen auswendig können. Und das wären 2 davon. Johannes 1, Verse 7 bis 9. Finde ich wunderschön. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, so sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das Wort, die Verbform heißt, er reinigt uns und reinigt uns und reinigt uns immer wieder von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von allem Unrecht. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. So die Frage von der Sünde ist erledigt eigentlich mit Ostern. Wir werden wieder sündigen. Vor Jahren habe ich wirklich, vor manchem Jahr, das war im letzten Jahrhundert, habe ich einen Film gesehen über die Kreuzigung. Das war einer von den ersten Filmen, die es gegeben hat. Ich war in England und ich weiss, dass ich nach dem Film habe ich so brüllt und gesagt, nie, aber nie, aber nie wieder will ich sündigen, wenn ich sehe, was es Jesus gekostet hat. Das ist so, und das ist wirklich mein Wunsch gewesen, nie und nie will ich wieder sündigen, aber es ist nicht so geblieben. Aber die Frage von unseren Sünden ist geklärt durch Ostern. Gott verspricht, dass er uns immer wieder wird reinigen, dass er die Sünden hat er schon getragen. Vor 2000 Jahren, er hat gewusst, was du morgen wirst machen und übermorgen. Die Frage von unseren Sünden ist geklärt. Darum können wir befreit leben. Unsere alte Natur, die Frage ist auch geklärt. Das ändert auch etwas Ostern. Wie oft in meiner Laufbahn habe ich den Satz gehört, in der Seelsorge oder sonst, ich bin halt so. Ja. Und ich kann zu Jesus kommen, wie ich bin. Ja. Ja. Aber du kannst nicht so bleiben. Nein. Die Frage von unserer alten Natur ist auch geklärt. Und das lesen wir im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, Vers 17. Auch das ein so wichtiger Vers. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, heute tun wir das nicht mehr. Vielmehr wissen wir, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte, ich bin halt so, das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Es ist nicht, es ist alles neu geworden. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist das Werk Gottes in uns. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung anvertraut. Das ist die Botschaft, die mich heute weitergeben. Das ist Ostern. Das hat es für Folge in meinem Leben. Meine alte Natur, ich bin nicht halt so, sondern Jesus in mir hat etwas Neues angefangen. Und dann, wie ist es mit unseren Zweifeln? Wenn wir älter werden, wird es nicht etwas besser mit den Zweifeln. Ich glaube, viele Leute, die ich jetzt immer wieder höre, sagen mir, erst im Alter habe ich viel mehr Fragen und Zweifel bekommen. Ist Jesus wirklich auferstanden? Kann er mich wirklich total verändern? Kann er in meinem Leben so präsent sein, dass ich ihn merke, spüre, erlebe? Ich glaube, da ist auch die Antwort, die er uns gibt im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6. Das ist auch einer, den wir alle auswendig kennen. Jesus sagt, aus dem richtigen Kapitel aufschlagen. Thomas fragt, stellt die Frage und Jesus antwortet, aber du weißt, Thomas, du weißt, wir wissen nicht einmal, wo du gehst. Wie sollen wir denn den Weg dorthin finden? Und Jesus antwortet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Absolut intolerant, wunderbar. Er ist der einzige Weg, er ist die Wahrheit. Es gibt nicht eine Wahrheit, die für dich passt und für mich. Er ist die absolute Wahrheit und er ist das Leben, die Ewigkeitsleben, das ist das Wort Zoe, Leben ewig, wo wir bekommen können, damit wir einmal bei ihm sein dürfen. Jesus begegnet uns mit der Wahrheit. Das Wort auf Griechisch, Wahrheit, ist das gleiche Wort wie Wirklichkeit. Das ist damit ganz wichtig. Eine Wahrheit ist Wirklichkeit. Wenn wir die Wahrheit sagen, das ist die Wirklichkeit. Und Jesus sagt, ich bin die Wirklichkeit, ich bin die Wahrheit. Jesus ist auferstanden. Er ist da heute und mit dieser Gewissheit oder die Ungewissheit fällt mein Glaube oder geht er eben zusammen. Entweder horten wir eine schöne Erinnerung am Tod von Jesus, von einem lieben Mensch, und das, was er gemacht hat, ist wunderbar. Oder wir verwalten sein Erbe in Form vom Christentum, und das ist eine Religion. Und wir halten uns an all das. Taufe, Konfirmation, Abigmal, alles. Wir halten das. Wir verwalten sein Erbe. Aber das Christentum ist eine Religion. Wir leben eine Beziehung mit Jesus. Es geht alles um das. Und das ist die dritte Möglichkeit. Überzeug dich selber. Überzeug dich selber, was Jesus in deinem Leben machen will. Überzeug dich, was Jesus kann verändern in deinem Leben. Ostern hat Auswirkungen, ich hoffe es, für mich, für dich, für uns alle. Amen.